Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938-6284.
Radio Free FM, es ist 16 Uhr, wie fast jeden Tag auf diesem Sendeplatz. Hier ist die Plattform bei Radio Free FM. Mein Name ist Michael Trost und das Thema heute in der Plattform ist ja die Internetsicherheit im Alltag. Ein Thema, was uns irgendwo alle, denke ich, angeht, denn inzwischen, denke ich, hat fast jeder Deutsche oder alle, sagen wir mal, Mitbürger, alle, die hier irgendwo leben, wahrscheinlich einen PC oder ein Handy. Kennt so ein Thema wie Passwörter, kennt sowas wie E-Mailing, das Thema Shopping ist den meisten vertraut und. Und da gibt es eben sehr, sehr viele, sagen wir mal, Gefahren, die lauern. Und darüber wollen wir heute sprechen. Eine Stunde mit meinem Studiogast. Und das ist von der Kriminalprävention, von der Polizeibehörde oder von der Polizei in Ulm, der Herr Ralf Liebrecht, Polizeikommissar hier ja aus dem Präventionsbereich. Herr Liebrecht, ganz herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind und wir eine Stunde lang dieses Thema mal ein bisschen näher beleuchten können. Und ja, wie wir es doch immer anfänglich tun, würde ich vorschlagen, machen wir es auch heute, dass Sie vielleicht sich ganz kurz mal vorstellen, den Hörern so in aller Kürze das Relevante über sich erzählen, dass die Hörer auch ein bisschen wissen, wer ist der Herr Ralf Liebrecht, was macht er und alles so ein bisschen, was Sie denken vorweg, was wir den Hörern denn mitteilen sollen.
Ja, also wie gesagt, Ralf Liebrecht, bin bei der Polizei seit 34 Jahren, war lange Zeit im Streifendienst beim Polizeirevier Göppingen und habe dann vor jetzt glaube ich 7 Jahren gewechselt zur Kriminalprävention und dort habe ich dann die Themen gerade gemacht, Kriminalprävention, Mediengefahren, Gewalt, Drogenprävention, aber auch die Betrugsmaschen und das Thema Einbruchschutz.
Das heißt, der Präventionsbereich, über den wir ja auch, aus dem wir ja schon diverse Sendungen dann auch eingebracht haben, ist denn doch auch bei der Polizei schon ein Bereich, der gut besetzt ist oder einige Kollegen doch dann unterwegs sind und ja mit vielen Themen dann auch eben ja die Bevölkerung informieren und aufklären.
Ja, das ist sehr wichtig. Bei uns beim Polizeipräsidium Ulm ist es so, dass wir in jedem Landkreis, also wir bestehen aus 5 Landkreisen, das Polizeipräsidium Ulm, also Stadt Ulm, Alb-Donau-Kreis, Biberach, Heidenheim und Göppingen. Und wir haben an jedem Standort haben wir eine Prävention sitzen, die aus der Verkehrsprävention besteht, der Kriminalprävention und der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle.
Und alle die Kollegen sind dann fachlich entsprechend immer auf dem Neuesten wahrscheinlich. Das heißt, ich nehme an, wenn es jetzt um Thema Internetsicherheit geht, dann kriegen sie auch Schulungen und Trainings, um da immer auch den, sagen wir, mit dem Weiterentwickelnden oder den Gefahren oder dem Gang der Dinge dann vertraut zu bleiben.
Ja, man bekommt schon auch einiges mit, aber man bekommt natürlich auch viel mit, was passiert.
Ja.
Und manchmal hängt man doch ein bisschen hinten dran. Man möchte natürlich als Prävention immer einen Schritt voraus sein und da die Tipps geben, damit es das gar nicht zum Schadensereignis kommt. Aber leider lassen sich die Betrüger immer wieder neue Sachen einfallen und dann muss man auch da wieder gucken. Und das wechselt täglich, kann man schon fast sagen, immer wieder neue Maschen. Das Grundprinzip ist immer das Gleiche, dieses Vertrauen zu bekommen, vorgaukeln von irgendwelchen Sachen, um dann nachher an Daten oder an Geldbeträge zu kommen.
Das Thema Internetsicherheit oder Internetkriminalität, ich vermute mal, geht zeitlich einher mit dem, sagen wir, ungefähr 1994, dem Aufkommen oder Zustandekommen oder sagen wir, der breiten Nutzung des Internets, oder? Oder ab wann ist eigentlich das Bewusstsein, die Problematik Internetsicherheit überhaupt relevant geworden? Wahrscheinlich so ab dieser Zeit, seitdem es ein Internet gibt, oder?
Na, nicht unbedingt, seitdem es Internet gibt. Wenn man überlegt, das Passwort selber, was man ja heute alltäglich ist, man bewegt sich ja nur noch mit Passwörtern, wurde damals ja nur erfunden, damit man die unterschiedlichen Nutzer unterscheiden kann. Aber nicht, da hat noch keiner an Sicherheit gedacht. Und irgendwann ist natürlich der Wandel der Zeit gekommen, dass man sich halt tatsächlich schützen muss. Und das Internet ist so groß und es wächst und wächst und wird immer schneller. Und deswegen heißt es auch da aufpassen. Also es ist wie mit dem Auto auch. Früher habe ich mein Auto abschließen müssen und heute brauche ich nur noch ranlaufen oder zurücktreten, dann schließt es automatisch ab. Es geht alles viel, viel schneller. Wir nehmen uns weniger Zeit leider auch für diese Sicherheiten und die Betrüger nutzen das halt leider aus.
Das Thema, was wir gleich als erstes beleuchten wollen, ist ja das Thema Passwörter. Aber Passwörter, weil wir jetzt gerade vom Internet sprachen, Passwörter gibt es natürlich eigentlich auch schon, seitdem ich einen PC nutze. Natürlich auch immer der Gedanke, der, sagen wir, die Gefahr könnte auch in der näheren räumlichen Umgebung lauern. Es könnte jemand meine Daten klauen. Es könnte theoretisch ein böser Kollege geneigt sein, mir meine Daten, meine Arbeit irgendwo zu klauen, zu zerstören, zu behindern. Also insofern das Problem oder die Thematik eines Passworts am lokalen PC insbesondere mal oder auch dann natürlich, wenn ich den Account im Internet, im Mail anschaue, also jedenfalls die Passwortproblematik, Thematik ist eigentlich, glaube ich, dann so alt wie der Personalcomputer, oder?
Ja, eigentlich schon. Ja. Nur man muss halt mittlerweile weiterdenken. Also man hat sonst mal gesagt, klar, mindestens 8 Zeichen sollte dieses Passwort haben. Davon muss man jetzt langsam mal wegkommen. Also es sollte wirklich tatsächlich mindestens 12, eher 16-stellig sein.
Mhm. Ja, also ursprüngliche Passwörter waren ja wahrscheinlich dann noch relativ einfach und bescheiden.
Die waren einfach und bescheiden und man hat dann auch oft sich ja einen Account mit, gerade am Arbeitsplatz, mit jemand anders noch geteilt. Also ja. Man hat ein Passwort gehabt. Es gab ja nicht so, dass jeder seinen eigenen PC hatte. Also hat man immer das gleiche Passwort gehabt. Und jeder Kollege ist mal daran, dann bist du wieder ran. Also die Zeiten sind jetzt vorbei.
Und man sogar vielleicht noch einen Zettel hingeklebt. Passwort.
Ja, oder unter die Ablage, unter die Schreibtischablage. Also ja. Das ist ja, das machen die Leute heute auch noch so.
Also von daher war anfänglich der Umgang eher noch lax oder ein bisschen locker, denke ich. Und inzwischen aber ist ja das Passwort nicht nur ein Belang des persönlichen Zugangs zum System, sondern viel, viel weiter gestreut. Viel mehr, die meisten haben ja zig Passwörter. Und einfach mal ein bisschen da in die, ja, in die Welt schauen, Passwörter, wo überall haben wir denn Passwörter und was überhaupt ist dann, für welchen Zweck? Also Sie haben es schon angesprochen gerade, 16 Zeichen, aber was ist wirklich ein Sicherungspasswort? Also Hintergrund meiner Frage, das, was ich anspreche natürlich, dass es ja auch inzwischen Algorithmen gibt, die geneigt sind, einfache Passwörter zu auszurechnen und zu, also quasi zu herauszufinden. Insofern, da gibt es ja auch Ideen, wie man Sicherungspasswort definiert, was das die Länge 16 Buchstaben und dann, ja.
Genau, also manche machen sich dann so Sätze und bilden sich daraus ja ein Passwort, nehmen wir den ersten Buchstaben davon. Das kann man natürlich auch machen, aber grundsätzlich sollte jedes Passwort erstmal nur aus Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen bestehen. Es darf niemals ein Wort sein, was es im Alltäglichen gibt, also was es im Duden steht. Es muss ein Wirrwarr sein von Zeichen und je länger, umso besser. Die Computer, die heutzutage die Passwörter knacken, die sind sehr, sehr schnell. Das sind nicht unsere alltäglichen Computer, die wir zu Hause haben. Das sind Hochleistungsrechner. Aber je länger mein Passwort ist, umso länger dauert es auch, dieses zu knacken. Dazu kommt aber auch noch, wo hinterlege ich denn meine Passwörter? Also, dass ich sie jetzt nicht irgendwo abspeichere in meinem Computer, ne, mit einer Datei im Schreibprogramm, bei Word irgendwie und benennen sie dann auch noch Passwörter. Und dann sind sie alle aufgelistet. Also auch da muss ich natürlich den Zugang irgendwie erschweren.
Was Sie jetzt gerade ansprechen, Passwortliste oder entsprechender Zugang oder ein Archiv, ein Safe für Passwörter. Würden Sie, wenn jetzt jemand zig Passwörter hat, der hat für den Shopping-Account eins, der hat für seinen Internetzugang eins, der hat vorher natürlich vielleicht auch für seine Systemanmeldung, also sein Betriebssystemzugang, sage ich mal, ein Passwort, der hat das Passwort für, ja, weiß der Kuckuck, für irgendwie noch einen speziellen E-Mail-Online-Account oder else. Also auf jeden Fall zig Passwörter. Da gibt's ja eigentlich auch so die Empfehlung, nicht für irgendwo gleiche oder nicht das gleiche Passwort, eins für alles, sondern jeder Zugang ein separates, so dass wenn ein Passwort mal irgendwo so mal bekannt würde oder gehackt würde, nicht gleich quasi alle Passwörter oder aller Zugang damit gefährdet ist.
Also grundsätzlich sollte man tatsächlich zu jedem Account ein anderes Passwort haben. Wir sind aber grundsätzlich irgendwie ein bisschen faul und bequem. Also nehme ich für viele Accounts immer das gleiche Passwort, weil ich glaube, das ist ein gutes und sicheres Passwort. Aber das ist ein falsches Denken. Ich muss tatsächlich für alle Accounts ein neues Passwort haben. Dazu muss ich das natürlich für mich selber auch ein bisschen verwalten. Ja, also ich persönlich, ich habe mal vor kurzem geguckt, also ich ändere die natürlich auch in gewissen Zeitabständen und habe gesehen, ich habe 190 Accounts, also wo ich irgendwo angemeldet bin im Laufe der Internetzeit. Aber ich habe bei jedem ein anderes Passwort. Nur meine Passwörter, die habe ich dann in einem Passwort-Safe hinterlegt. Das ist ein großer Vorteil. Ich brauche nur ein Master-Passwort und alle anderen sind dann gespeichert.
Ja, Und weil Sie es gerade ansprechen, Passwörter soll man natürlich auch ändern. Wie würden Sie grundsätzlich, was die Zeitabstände, was die die Veränderungslogik angeht, empfehlen, sprich komplett Neues oder reicht es mal ein Buchstabentausch, und wie oft würden Sie empfehlen, so ein Passwort zu modifizieren?
Also das kommt immer drauf an, wenn ich eine Plattform sehr oft benutze und immer wieder und vielleicht mich auch gar nicht anmelde, sondern immer angemeldet bleibe an meinem PC, an meinem Handy, dann ist es natürlich so, dass ich öfter mal das Passwort ändern sollte. Also bei der Arbeit bei uns ist so, ich glaube, alle 3 Monate müssen wir das ändern. Ja. Und dann kommt die Meldung und dann denkst du dir, oh Gott, schon wieder, welches nehme ich denn jetzt? Aber mittlerweile muss ich sagen, es ist echt gut geworden, weil dieses Passwortänderung sagt dir auch, das Passwort hast du schon die letzten Male genommen. Ja. Also man wird schon auch daran erinnert und man muss jetzt einfach ein bisschen kreativer sein und sich auch mehr Gedanken machen. Ich sage, jedes Passwort nach seinen 3 Kindern benenne und dann noch das Geburtsjahr dazu.
Ja, genau, das ist der Punkt. Ich meine, es gibt ja entsprechende Sicherheitssoftware, die einem dann auch sagt, dein Passwort in ähnlicher Form oder andersrum oder mit dem Teilstring, der da drin ist, der wurde schon mal im letzten verwendet. Ändere bitte, korrigiere und mach irgendwie ein ganz neues. So, das ist im Prinzip, wenn jetzt nur ein Teil, eine Logik, die da drin versteckt, so manche sprechen zum Beispiel Kindernamen an oder was weiß ich, der Hund oder das Name der Frau oder theoretisch das Geburtsdatum. Wenn das irgendwann mal bekannt und entschlüsselt ist, ist natürlich ja, die Hälfte schon wiederum quasi an Sicherheit verloren und der Rest ist möglicherweise schneller entziffert. Also insofern Empfehlung, wenn, komplett die Logik irgendwo ändern oder einfach vorne und hinten irgendwie tauschen, irgendwie sowas. Zumindest, genau, dass der String, die Analyse, die einen theoretisch ein Rechner irgendwo vornehmen kann, nicht so einfach ist.
So ist es, genau.
Also die Zeichenkette.
Ja, genau. Und dann immer wieder was Neues nehmen. Und da kann man ja kreativ sein. Und man muss es halt dann nur aufschreiben. Ich muss mir meine Passwörter auch aufschreiben. Aber ich habe sie jetzt nirgendwo online hinterlegt. Und vor allen Dingen nicht irgendwie, das ist Passwort und das gehört jetzt zu dem Anbieter. Also das wäre ganz schlecht.
Ja.
Und das macht zum Beispiel ein Passwort-Safe nicht. Also der speichert dieses Passwort ab, aber er verstellt keine Verbindung her zu dem und dem Anbieter. Also klar. Und dann kann ich natürlich auf diese 2-Faktoren-Authentifizierung gehen. Das ist natürlich dann nochmal ein nächster Schritt zur Sicherheit.
Ich muss mal erklären, wird nicht jeder Hörer wissen, was das bedeutet?
Ja, 2 Faktoren. Also Authentifizierung heißt einfach, ich habe ein Passwort, ich melde mich dort an, aber ich habe dann noch meine Handynummer hinterlegt und darauf bekomme ich dann einen Code und den muss ich als nächstes dann eingeben.
Also gerade bei Banking oder bei der Bank ist das
bei
so?
Bei der Bank ist ganz wichtig, aber auch bei anderen Sachen. Man sollte einfach diese Möglichkeit, wenn der Internetanbieter das anbietet, sollte man das auch nutzen.
Und ich glaube, die meisten bieten das, also zum Beispiel, was die Bank ansprechen, inzwischen ja auch an oder auch sogar inzwischen, glaube ich, wenn man Daten versendet, das ist unter Umständen auch. Das heißt, man wird an vieler Stelle nochmal entsprechend die Handynummer oder Telefonnummer oder irgendwas angeben, nochmal quasi dann hinterfragt, ob man auch wirklich derjenige ist, ob man auch wirklich die Mail bekommt, ja, unter der man vielleicht dann suggeriert zu stecken und sie auch dann wirklich ja, dort ankommt oder ob das dann wirklich passt.
Und irgendwann werden auch das nicht mehr brauchen, weil es ist, kommt das digitale Passwort, dann brauchen wir gar keine Passwörter mehr eingeben. Das ist das FIDO. Das wird irgendwann mal kommen, wo sich alle großen Anbieter und Namen, Firmen direkt dran beteiligen. Und dann wird es für uns als Nutzer deutlich einfacher, auch mit unserem Passwort. Weil das ist das, was uns auch nervt. Das merkt man ja immer. Oh, welches Passwort war das denn? Na, jetzt hier nochmal. Na, ich hab's gar nicht mehr.
Ja. Weil Sie es gerade ansprechen, ich meine, es gibt ja inzwischen auch Hardware, die dann zum Beispiel so den Fingerabdruck scannt oder entsprechend, ich glaube, sogar auch Gesicht irgendwie ist es sogar dort möglich heute zu scannen. Was halten Sie davon? Ist sowas empfehlenswert? Würden Sie sowas auch befürworten, dass jeder irgendwie so ein Sensor irgendwie schafft?
Das wäre natürlich gar nicht schlecht, ne, wenn man sich mit den Sensor da irgendwo hat und damit dann verschiedene Sachen anmelden könnte. Aber ich gehe immer davon aus, dieses händische Eingeben, das ist sehr wichtig.
Ja.
Ja, also, dass ich immer mein Passwort händisch eingebe und nicht auch irgendwo rauskopiere und dann wieder in den nächsten Account wieder reinkopiere. Weil das bleibt immer im Zwischenspeicher stehen. Da bleibt es drin. Den löscht man so gut wie gar nicht, seinen Zwischenspeicher, seine Zwischenablage. Also von dem her immer schön das händisch eingeben. Und wenn irgendwann auch andere Techniken kommen, ich glaube, dann wird schon gut, weil mittlerweile sind unsere Daten halt eher mindestens so viel wert wie Gold oder Öl.
Ja.
Oder Gas jetzt.
Ja, und was auch wichtig ist, Sie haben es gleich gesagt, Groß-Kleinschreibung. dann irgendein Zeichen oder Buchstaben oder irgendein Sonderzeichen. Also nicht so einfach, das ist im Prinzip so eine, ich hatte es vorhin angesprochen, irgendwie so eine Logik, so eine Wortalgorithmik, irgendwie sehr schnell irgendwo ein Wort ermitteln kann, sondern das ist irgendwo ein Kunstkonstrukt quasi. Nach einer gewissen Logik dann entsteht das dann in einer für den Nutzer zwar nachvollziehbar und verständlich ist, aber einen möglichen Angreifer eben das Leben schwer macht, das ja zu analysieren, zu verstehen, zu entschlüsseln.
Und je länger, umso besser.
Ja, genau. Wir haben gerade schon ein bisschen gesprochen und wollen jetzt, nachdem wir über die Passwörter und auch über, sagen wir mal, Sicherheit von Passwörtern gesprochen haben, ein bisschen weiterschauen zum Thema E-Mail. Ich gehe mal davon aus, dass inzwischen, ich weiß nicht, da gibt es bestimmt auch irgendwo eine Statistik, wie viele Menschen in Deutschland von 18 Millionen Menschen inzwischen vielleicht E-Mail eine mindestens haben. Wahrscheinlich sind wir da inzwischen, wenn man von der älteren Generation mal absieht, schon bei 80-90% der Menschen, die halt über E-Mail erreichbar sind, oder?
Ja, mit Sicherheit. Also auch Jüngere und natürlich auch die Älteren. Also das machen dann oft die Kinder, die Älteren sagen, oh, das will ich gar nicht, das ist ein Computerkram, aber dann sagen die Kinder wieder, oder Oma, Opa, pass mal auf, ich mach dir das und das ist doch viel schöner dann. Und so werden die dann auch herangeführt.
Mhm. Und nicht ungefähr ist es, dass halt Briefkästen immer weniger werden, kaum mehr Briefpost kommt. Ich weiß gar nicht, wann haben Sie das letzte Mal Briefpost außer einer Rechnung vielleicht im Briefkasten gehabt, die üblichen Mails nach dem Motto, hallo, wie geht's? Und ich war im Urlaub, gibt's ja alles nicht mehr, es geht alles über E-Mail. Also die E-Mail ist eigentlich das dominante Kommunikationsmedium geworden.
Also wenn ich alles das, was ich per E-Mail bekomme, in meinem Postkasten hätte, dann bräuchte ich einen großen Briefkasten. Also das würde ja gar nicht alles reinpassen täglich, aber das geht wahrscheinlich vielen so. Und auch da liegt natürlich dann wieder diese Gefahr. Ne? Man macht halt alle E-Mails irgendwo auf. Jeder hat eine E-Mail-Adresse, na, manchmal vielleicht noch zwei. Und das ist halt dann auch irgendwo schon zu wenig, weil jeder Erwachsene, der heute im Internet was macht und gar nicht viel macht, er braucht mindestens 5 E-Mail-Adressen, mindestens, aber eher mehr.
Ja, dann wollen wir einfach mal ein bisschen für die einzelnen Themen, also aufzählen, wo haben wir über dann E-Mail-Adressen und bei welcher E-Mail-Adresse verwende ich vielleicht Klartextnamen, wo nicht. Wollen wir das einfach mal ein bisschen aufdröseln, was Sie vorschlagen oder auch empfehlen würden?
Also den Klartextnamen, das haben wir alle am Anfang gemacht. Also auch wie bei mir, ralf.liebrecht und dann @irgendetwas, was da dann kommt. Das haben wir. Mittlerweile sollte man sich tatsächlich andere E-Mail-Adressen raussuchen und irgendwelche Fantasienamen nehmen, Abkürzungen benutzen, aber auch kein Geburtsdatum nehmen natürlich. Und da ist schon die große Gefahr, dass ich mir dann doch immer wieder meinen echten Namen nehme. Und das in die Zukunft, vielleicht können wir was da tun mit der Sendung, Leute erreichen, dass sie sagen, okay, die nächste E-Mail-Adresse, die ich mir jetzt hole, die hat was völlig anderes.
Ja, ja. Wobei natürlich auch beobachtet, irgendwo natürlich schon sicher sein soll. Also wenn Sie jetzt irgend so einen Fantasienamen da irgendwo drin haben, der jetzt vielleicht ein bisschen unseriös klingt und Sie sind jetzt Mitarbeiter in einem Unternehmen, dann könnte es natürlich unseriös wirken, wenn er, das ist ja kein Beispiel, wenn da irgendwie so ein großer Name drin steht oder irgend sowas.
Genau.
Da muss man natürlich dann auch ein bisschen Obacht geben.
Ja, also ganz klar, wem gebe ich denn diese E-Mail-Adresse oder wo benutze ich die denn? Aber entscheidend wichtig ist, dass ich halt tatsächlich mehrere E-Mail-Adressen habe, um einfach auch nachher den Schaden oder nicht auch jedem meine E-Mail-Adresse preisgebe.
Ja.
Das ist so eigentlich das Entscheidende.
Wenn man es hört in Bezug auf Aktivitäten, die irgendwo von Kriminellen betrieben werden oder auch im Darknet oder irgendwann hört er immer wieder oder gerade auch, ob das dann Social Media, immer wieder, es wurden so und so viele Tausende von E-Mail-Adressen gestoßen. Ich habe so das Gefühl, in Bezug auf Kriminalität und Internet ist das Thema Internetadressen, Mail-Adressen immer so eins der Haupt, sagen wir, Interessenspunkte, was so Leute irgendwo haben. Was verkauft, was irgendwo, ja.
Das Entscheidende ist ja, dass der Zugang zu unserem normalen Computer für zu Hause ist die E-Mail-Adresse. Das ist nicht das Kabel, was aus der Wand rauskommt und in den PC reinführt. Das ist nicht die Schwachstelle. Und die Schwachstelle an unserem Computer ist unsere E-Mail-Adresse. Weil die irgendwann mal hinterlegt wurde, man schreibt mit dem, man schreibt vielleicht eine Rundmail an mehrere Personen, dann schreibt man alle anderen E-Mail-Adressen auch noch ein. Und darum geht's ja auch diesen Hackern. Es geht hier um meine Daten. Mit der E-Mail-Adresse kann ich viel machen. Und wenn ich dann noch das dazugehörige Passwort habe, aber zumindest mal habe ich die E-Mail-Adresse. Und so kann ich natürlich dann auch, und das habe ich auch schon bekommen, wo einfach steht, Ihre E-Mail-Adresse wurde benutzt. Ne? Um jetzt das wieder klarzustellen, richtig zu stellen, müssen wir ein paar Fragen so. Und dann kommt eine E-Mail, dann kommt noch ein Link dazu, ein super tolles, ausgefüllte Formblatt und ich gebe dann alles ein und letztendlich ja, wurden so meine Daten jetzt gefischt.
Ja. Vielleicht ein Punkt, den ich ja auch kurz ansprechen möchte, der natürlich trügerisch sein kann, wenn Sie heute zum Beispiel von Olaf Scholz at, was weiß ich, bundestag.de E-Mail bekommen. Gehen Sie erstmal davon aus, dass das wahrscheinlich unecht ist. Was ich sagen wollte, es gibt ja heute entsprechend die Webserver, die Tools großer Anbieter ermöglichen ja problemlos per Web entsprechend eine E-Mail-Adresse einzugeben, um dann irgendwie unter diesem Namen zu verschicken. Das heißt, wenn ich heute was bekomme, die E-Mail-Adresse, auch wenn der Name drin steht, heißt nicht, dass dann zwingend derjenige, der es mir schickt, dann wirklich der Absender ist, sondern es kann theoretisch eine völlig gefälschte Adresse sein, weil das ist null Problem, das auf einem kommerziellen, offiziellen Websystem entsprechend zu hinterlegen.
Genau. Und jetzt kommt diese E-Mail. Wir wissen eigentlich, die kommt nicht vom Olaf Scholz. Ne? So, aber trotzdem sind wir jetzt neugierig. Ja? Das ist nichts anderes, als wenn wir im normalen, realen Leben, wenn Sie einen Briefkasten aufmachen, da steht dann drin an Ralf Liebrecht, Absender oben links Olaf Scholz. So, was mache ich? Ich bin neugierig, mache den Briefumschlag auf. Mhm. Und so ist es letztendlich auch bei der E-Mail. Ich sehe etwas, bin neugierig und öffne halt dann leider die E-Mail. Und da muss ich halt den ersten Schritt dann sagen, das kann nicht sein. Olaf Scholz schreibt nicht mit Ralf Liebrecht, der kennt ihn gar nicht. Also brauche ich es jetzt gar nicht öffnen, zack, in den Spam-Ordner, Sache erledigt. Aber wir sind halt neugierig, von wem könnte das denn kommen? Klar gibt es ein paar Programme, die das von vornherein dann irgendwo gleich blocken. Ja, viele E-Mails landen auch im Spam. Ja, jeder hat seinen eigenen Spam-Ordner. Nur wir machen dann aber leider auch den Fehler, dass wir dann einfach die E-Mail, die im normalen Postfach ankommt, als Spam zwar erkennen und dann löschen wir sie. Wichtig wäre aber, dass wir diese E-Mail, die wir sofort als Spam erkennen, auch in den Spam-Ordner schieben. Weil jeder Spam-Ordner, der lernt einfach. Ja? Und beim nächsten Mal erkennt er diese E-Mail-Adresse und dann wandert die gleich in den Spam-Ordner. Mhm. Also. Das wäre vielleicht noch so ein Tipp, so ein leichter Anwendertipp, den jeder einfach machen kann.
Man kann ja dann auch mit der Lernsoftware, die Sie angesprochen haben, oder mit dem Thema, ist etwas ausgeführt, auch zum Beispiel dann bestimmte Logiken sagen, wenn jetzt er von der Domain irgendwo kommt, irgendwas so und so.de, dann kann man das von vornherein auch gleich als Spam kategorisieren und wenn das kommt, dann schiebt er das gleich entsprechend rein. Und insofern, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie es aktuell ist, aber ich glaube, vor 5, 6 Jahren war es so, hat man täglich in seine Mail reingeschaut, hat 100 irgendwie auf jedem Account solche Schotter-Mails, also solche Spam-Mails irgendwie gehabt. Inzwischen sind die Tools, die das ausfiltern, entweder sehr, sehr gut oder es werden nicht mehr so viele Spam-Mails verschickt. Wie wissen Sie da im Sachstand? Also wenn ich heute mein Mail aufmache, ganz selten ist noch irgend so ein, so ein furchtbares Spam-Mail dann irgendwo dann mir.
Also das ist bei mir auch, das liegt dann tatsächlich, welchen Anbieter man dann hat. Mhm. Und da muss man halt dann immer die aktuelle Software nehmen. Ja, man muss halt so einen Computer oder einen PC oder auch sein Smartphone, weil viele machen ja auch alle E-Mail-Verkehr über Smartphone. Das ist nicht wartungsfrei, das muss gepflegt werden, das muss tatsächlich immer wieder nachgeschaut werden, kontrolliert werden. Aber wir sind halt leider zu bequem und halt auch faul. Und das, es läuft ja alles, passt ja, solche Dinge habe ich auch schon bekommen, aber es reicht halt nicht aus.
Ja, da würden natürlich jetzt manche Leute sagen, ja, wie ist das eigentlich? Ich meine, da kommt, also wenn Sie die Spam-Inhalte manchmal angucken, da will einer, was weiß ich, Geld oder irgendwie irgendwo spenden oder sowas oder irgendwie ein großes Versprechen damit gewinnen, irgendwas, wo man natürlich erstmal sagt, mei, das sieht doch jeder, dass das an der Stelle Betrug ist, dass das nicht seriös ist. Aber offensichtlich gibt es doch Leute, die dann auf irgendwelche vielleicht angefügten Links im Sinne von, guck mal, da drauf Phishing oder auf irgendwas drücken oder irgendwie noch reinfallen. Sonst würden ja diese Spammer oder diejenigen, die jetzt da Mist betreiben, gar nicht irgendwie auf die Idee kommen. Es muss ja doch irgendwo lohnen. Also gibt es doch offensichtlich Leute, die entweder nicht so genau wissen, wie damit umzugehen ist oder durch versehentlich irgendwie draufklicken.
Also ich selber für mich kann total 100% vorsichtig sein. Ja. Jetzt habe ich aber E-Mails geschickt an 5, 6, 8 Freunde, Bekannte. Ja. So, und die haben jetzt auch meine E-Mail-Adresse bekommen und sie gehen halt jetzt nicht so sorgsam damit um. Und wenn deren Account jetzt ihre E-Mail-Adresse gehackt wurde, dann sieht man ja, Mensch, wen hat denn da alles an Kontakte drin? Und so kommen ja die ganzen Leute oder die ganzen Spam-Verteiler zustande. Und dann geht's halt raus an jeden. Also jeder kann da schon was tun für sich. Also alleine schon, wenn ich eine E-Mail verschicke, ich mach's einfach als Blindkopie.
Genau, das ist ja ein entscheidender Punkt auch, wenn ich heute zum Beispiel irgendwo, ich muss 20, 30 Leute informieren über irgendeinen Sachstand, irgendwas, dann Newsletter, der neue ist raus, irgend sowas. Dann verstecke ich den am besten, also nein, die einzelnen Personen, dem ich in Blind Carbon Copy BCC reinpacke und im Prinzip oben nur die Adresse Absender so zu sehen für alle gültig ist und unten oder vielleicht gleich eine Hauptadresse steht da drin an mich selber, irgend sowas. Aber im Übrigen verstecke ich es.
Das ist auch richtig. Und so muss man es auch machen. Das sagt auch die Datenschutzgrundverordnung.
Das ist ja der andere Aspekt, genau. DSGVO, genau. Genau,
die sagt das ja und die ist nun mal Bestand. Das ist Gesetz und sie gilt nicht nur in Deutschland, sondern europaweit. Und daran sollte man sich dann schon halten. Mhm. Und das ist dann auch einfach. Und das muss man einmal machen und dann hat man es halt drin. Und nicht mehr den an und dann wieder in Kopie setzen, sondern alle in BCC, dann passt das eigentlich schon ganz gut.
Ja, also von daher immer Obacht geben, wenn man da auswählt, mit Sorgfalt das Ganze tun. Was Sie sagen, also die Datenschutzgrundverordnung ist an der Stelle auch eben aus Grund Persönlichkeitsrecht und da auch sehr klar, dass es nicht nur eine Empfehlung ist aus datenschutzrelevant, sondern auch aus eben Datenschutz, persönlichen Datenschutzgründen.
Mhm. Ja. Und wichtig ist natürlich, dass man viele E-Mail-Adressen hat. Mhm. Es gibt auch mittlerweile die Möglichkeiten, dass ich mir für einen bestimmten Zeitraum nur eine E-Mail-Adresse nehme. Wir haben jetzt die Urlaubszeit. Ja? Manche Leute buchen alle online ihren Urlaub. Mhm. Das klappt auch wahrscheinlich irgendwo mit dem Buchungen, mit dem Bezahlen, alles. So, aber die E-Mail-Adresse, die ist jetzt bekannt. So, wenn ich mir aber jetzt eine E-Mail-Adresse, und das haben viele Anbieter, für 4 Wochen leihe, mehr oder weniger, und danach verschwindet die auch. Ja, dann können die mir danach noch was zuschicken, was sie wollen an Werbung, Newsletter oder wenn deren Account, viele Firmen gehen auch sehr leichtzeitig mit Daten um von uns, so, dann gibt es die E-Mail-Adresse aber gar nicht mehr.
Ja.
Auch daran muss ich mal denken.
Es gibt, glaube ich, auch so einmal E-Mail-Adressen,
ja, genau,
die
das
nur
sind
für
die.
Nicht nur für 4 Wochen Gültigkeit, sondern glaube für ein Vorkommnis oder ein nicht Vorkommnis, ein Verwendungszweck, einmalige Gültigkeit haben und dann.
Aber dann war es das.
Ja, dann war es das, ja.
Also ich muss jetzt nicht mal jedes Mal eine neue E-Mail-Adresse irgendwie suchen, aber wenn ich gerade solche Sachen mal kurzfristig habe, dann suche ich mir so eine Einmal-E-Mail-Adresse.
Mhm. Ja, ein Punkt, den ich nochmal kurz ansprechen wollte, gerade weil ich auch weiß, dass ältere Menschen ein Problem haben, wenn die jetzt eine E-Mail sehen und jetzt an der Stelle nicht erkennen können, ist das jetzt echt, ist es nicht echt. Es gibt ja grundsätzlich auch zumindest für diejenigen, die ein bisschen was davon verstehen und in den entsprechenden Absender reingucken, ein paar Merkmale, wo man erkennen kann, ist das jetzt einfach von dem, was da dahinter steckt, von der Domain, von der Name, von der Logik, die hinter der Adresse steht, real oder ist es nicht? Also ist es echt oder nicht echt? Können wir da auch noch irgendwas, oder ist es zu komplex, weil das ist ein relativ, glaube ich,
aufwendiges. Das ist natürlich sehr komplex, aber man kann tatsächlich einfach, und wenn man auf diese E-Mail-Adresse draufklickt, entweder erscheint schon die Echtadresse oder man muss halt die rechte Maustaste drücken, ne, dann kommen dann die Eigenschaften, dann sehe ich ja, von wem das kommt. Und da wird dann die E-Mail-Adresse angezeigt. Und wenn ich dann schon sehe, es kommt, hat kein DE, sondern irgendwas, etwas anderes und denke, das kann eigentlich nicht sein, dann in der Betreffzeile ist vielleicht schon ein Rechtschreibfehler drin, in dem Text nachher passt auch nicht alles so irgendwie, das sind so Anzeichen dafür, dass ich es da halt tatsächlich um E-Mails haben, die wir nicht öffnen sollten.
Ja, also von daher können wir generell sagen, alle Mails, auch wenn vielleicht der Inhalt noch so verlockend klingt, auch wenn da drin steht, Sie haben die Millionen gewonnen.
Oder geerbt, genau.
Geerbt. Dann immer Vorsicht walten lassen und zweimal gucken und über die Eigenschaften und gegebenenfalls, wenn Sie jetzt die Älteren, die Senioren sind, die sagen, ich bin unsicher, dann vielleicht den Enkel oder irgendjemand fragen oder zweimal telefonieren, anrufen, kann das sein? Oder also auf jeden Fall zweimal vorsichtiger als einmal zu viel unvorsichtig.
Also nicht zu oft klicken, vor allen Dingen, wenn es da noch Anhänge dran hat.
Ja. Ja.
Also wenn es irgendwie eine Word-Datei ist, eine PDF-Datei oder eine Bilddatei.
Ja.
Bilddateien sind ganz schlecht.
Ich glaube, das ist der Punkt, den wir ja auch nachher noch auf der To-Do-Liste haben, das Thema mit den Phishing-Mails, weil das ist ja, glaube ich, das ganz schlimme Übel, was momentan sehr, sehr viel irgendwie passiert, dass irgendwie bösen Anhänge oder bösen Links auf andere Seiten irgendwo verschickt werden, aber da kommen wir drauf. Zu Hause, wie schütze ich mich denn zu Hause? Also das Thema zum Beispiel ist WLAN, das Thema ist der PC, das Netzwerk zu Hause. Die meisten haben heute wahrscheinlich WLAN und das Handy wird auch noch mitgenutzt. Und allein da gibt es ja schon so ein Thema, Verschlüsseln der Daten, der Eingabe, dass man jetzt nicht quasi Klartext im Internet unterwegs ist. Sprechen wir noch ein bisschen, was muss ich denn zu Hause alles beachten und tun, damit ich jetzt nicht quasi im Vorbeigehen vom Nächsten, der auf der Straße unterwegs ist, mein WLAN anzapfen lasse und da quasi meine eigenen Daten verliere und so weiter und so fort. Was tun, was beachten, was müssen alle diejenigen zu Hause jetzt mit ihren Computern und ihren Zugängen denn beachten?
Zunächst, wenn ich also was beantrage, dass ich zu Hause Internet habe, und dann muss ich erstmal meinen Router, der ein vorgegebenes Passwort hat, egal von welchem Anbieter, das bekomme ich mitgeschickt, und das ist der erste Schritt, das ändern. Also in einem Passwort, was ich gerne möchte. Das ist das Entscheidende, und somit habe ich dann, bin ich der Administrator. Ja, aber es ist schon mal nicht mehr das, was an vergeben wurde, sondern ich habe mir für eins entschieden. Und das ist letztendlich das Entscheidende. So. Und dann muss ich natürlich schauen, dass ich, wie viele Personen im Haushalt leben, und dann gebe ich jedem, der da lebt, einen Gastzugang. Nicht jeder ist dann gleichzeitig Administrator und bekommt dieses Hauptpasswort, sondern ich vergebe Gastzugänge. Und mir selber, also ich bin bei meinem eigenen WLAN auch, habe ich auch einen Gastzugang. Denn wenn da jetzt mal was passieren sollte, dann kommt der nur an meine Sachen ran, die ich als Gast benutze. Aber nicht diese Administrator an alles. Und das ist schon mal der erste Schritt. Natürlich sollte man dann mit diesem Passwort natürlich auch sorgsam umgehen. Innerhalb der Familie natürlich, Mann, Frau sollten das natürlich schon wissen, das Passwort. Aber wenn zum Beispiel Kinder im Haushalt leben, die sollten natürlich nicht das Passwort wissen. Man richtet ihnen das zwar ein, aber dass sie Zugang haben zu diesem Passwort, wäre nicht unbedingt so geschickt, denn die laden ihre Freunde ein und Bekannte und sagen, hey, wie ist denn das hier? Und dann wird das Passwort an alle möglichen weitergegeben, und dann müssen sich die Eltern nicht wundern, wenn dann unter dem Balkon nachher die fünf Freunde sitzen, weil sie ihr freies WLAN haben. Also auch da muss man schon mal sorgfältig mit umgehen.
Ja, und dann vor allem Verschlüsselung aktivieren?
Die Verschlüsselung auf alle Fälle aktivieren, dass es nicht einfach von außen gesehen werden kann.
Ja, das entsprechend kann man ja auch dann, ich meine, wenn man sich im WLAN anmeldet, sehen, steht dran, PCA 2, irgendwas Verschlüsselung, oder ja, wenn es blöd läuft, einer nicht aufgepasst hat, offenes WLAN, und dann ist natürlich die Gefahr mega groß. Weil,
genau. Und dafür gibt es ja auch eine App. Also wenn ich jetzt, genau, wenn ich jetzt hier rumlaufe durch Ulm, dann werde ich mit Sicherheit einige offene WLANs finden.
Mhm. Meinen Sie, die Leute sind einfach, was das angeht, noch nicht auf den bewusst um das Thema der Gefahr, oder einfach an der Stelle auch nicht so technikaffin, dass sie es nicht richtig wissen? Oder wieso gibt es denn überhaupt noch? Ich lese das auch immer wieder, dass gerade irgendwo Leute dann Sicherheit prüfen und dann auf so offene WLANs in Hülle und Fülle oder in großer Anzahl noch treffen. Ist das Unvermögen oder ist es Unbedachtheit? Oder?
Unbedachtheit vor allem, und halt auch diese Bequemlichkeit. Ja, jetzt funktioniert es ja, jetzt fasse ich es ja nicht mehr an.
Ja, hurra, es geht,
genau, der Touch Running System. Richtig, und jetzt nichts mehr verändern, mach ja nichts da irgendwie. Und wenn jetzt so ein Bekannter kommt, so, ich kann dir das, lass es bitte, es läuft gerade super gut. Nein, wir müssen da einfach ein bisschen weiterdenken. Und ansonsten muss man sich da auch ruhig mal einen Fachmann holen, der einem das dann entsprechend einrichtet. Ja, ob das jetzt innerhalb der Verwandtschaft ist, der eine oder andere kennt sich da ein bisschen mehr aus, Freunde oder Bekannte, oder ich muss halt dann auch mal vielleicht eine Firma beauftragen, die das dann letztendlich macht. Aber die Sicherheit fängt da an. Ja, ich meine, ich schließe meine Tür auch ab, ne, und lasse nicht alles offen stehen. Und so ist es halt mit dem WLAN auch. Mhm. Und deswegen brauche ich halt nicht nur dieses Passwort, um mein WLAN zu schützen, sondern natürlich auch meinen Computer nachher. Und da brauche ich halt dann Software, Schutzsoftware, Programme, eine Firewall, Virenscanner.
Weil Sie es gerade ansprechen, wer berät gegebenenfalls einen, geht man in den Elektronikmarkt oder geht man auch zum Verbraucherschutz oder auch zur Prävention bei der Polizei? Wen würden Sie denn sagen, wen empfehlen wir denn den Menschen, die jetzt vielleicht nicht den Enkel fragen können, weil der Enkel, was weiß ich, fern in Hamburg sitzt oder was weiß ich, in Australien irgendwo gerade im Studium ist und der ältere Mitbürger an der Stelle aber auch auf Nummer sicher gehen möchte und vielleicht sich einfach Hilfe holen möchte. Also Wer hilft? Wer kann helfen?
Das Bundesministerium, das BSI, das hat eine Internetseite, wo alles sehr gut erklärt wird. Ja, die Polizei hat natürlich solche Internetseiten, wo auch solche Sachen erklärt und wo man sich auch Ratschläge holen kann. Mhm. Dazu haben wir natürlich noch selber das Internet, und jetzt muss man halt diese Videoplattform nehmen. Da gibt es genügend Videos, die man sich einfach anschauen kann, wo, wenn man es nicht beim ersten Mal verstanden hat, ne, dann guckt man sich das Video halt nochmal an und geht Schritt für Schritt. Ne? Es gibt Fachzeitschriften, wo man nachschauen kann. Man muss sich halt nur ein bisschen schlau machen, und jetzt halt wird's, ja, nicht bequem, sondern jetzt wird's ein bisschen zeitintensiv. Man versteht manche Sachen nicht gleich beim ersten Mal, dann muss man es halt nochmal probieren, aber letztendlich muss man es einmal richtig machen, und dann funktioniert's halt.
Mhm. Ja, Und ja, im Zweifelsfall also zweimal lieber vorsichtig sein und fragen, als an der Stelle riskieren, dass irgendwo irgendwas offen bleibt und man im Endeffekt dann seine Daten verliert.
Ja. Regelmäßig diese Updates machen, Software-Update, wenn das angeboten wird von meinem Anbieter, dann muss ich das auch in Anspruch nehmen, weil es werden immer dort auch wieder Sicherheitslücken geschlossen.
Ja.
Und nicht erst wieder warten und sagen, ach, das lasse ich jetzt läuft es ja gerade gut, jetzt überspringe ich mal die Version. Also immer schön auf der aktuellen Version halten.
Ja, und es gibt ja auch entsprechende Sicherheitssoftware, wir haben es vorhin schon angesprochen, die eine Firewall installiert, die an der Stelle auch den Internetverkehr überwachen kann. Das heißt, da gibt es verschiedene Pakete. Wir nennen jetzt natürlich keins, sondern da gibt es entsprechende Computerzeitungen, die ja auch Tests und so weiter darüber führen, wobei auch also Betriebssystem, die meisten Betriebssysteme inzwischen auch online schon per quasi im Standard schon die eine oder andere Sicherung drin haben. Also man ist nicht mehr ganz so, sagen wir mal, wenn man so ein Tool nicht einsetzt, ganz so offen und gefährdet, wie zumindest man es einrichtet, das was da ist, die Standards, wie dann noch vielleicht vor 30 Jahren. Also insofern, ja, da einfach also, ein Augenmerk drauf.
Genau. Aber auch da muss man vielleicht auch noch mal ein bisschen ein paar Euro einsetzen. Mhm. Sicherheit kostet nun mal Geld, Sicherheit kostet Zeit, aber wir sind dadurch einfach sicher. Ja, und wir brauchen dieses Sicherheitsgefühl.
Ja.
Wenn man ängstlich an die ganzen Sachen herangeht, dann kann ich natürlich viel schneller Opfer werden von irgendwelchen Kriminalität im Internet oder selber auch so zum Täter aus Unwissenheit.
Ne? Ja.
Und das ist ja das, was wir vermeiden wollen.
Ne? Bedeutet im Übrigen aber auch, dass man üblicherweise angebotene Betriebssystem-Updates oder entsprechende Software-Updates von entsprechenden Tools annehmen sollte, weil immer wieder, also zum Beispiel gibt es ja hier einen Patch-Day, einen großen, wichtigsten wahrscheinlich Anbieter, wo man dann weiß, dass bestimmte Lücken dann halt einen Tag geschlossen werden, wo man aber umgekehrt auch eben weiß, dass jeden Monat wieder irgendwelche Lücken irgendwo auftreten, bekannt werden, wo über irgendwelche so ein Browser oder Betriebssystem oder Applikation irgendwelche Schwächen da sind, wo sich theoretisch da, was jeder Hacker dann eben auf den Rechner setzen kann und insofern alles, was wir angesprochen haben, dann auch wichtig ist zu beachten, dass man nicht seine Daten lokal irgendwo Passwortliste hinlegt, dass man an der Stelle Firewall einschaltet und also.
Ja. Und wenn man das nicht glauben möchte, dass es tatsächlich so viel passiert, dann gibt es im Internet tatsächlich eine Internetseite, wo Sie live sehen, wie viele Hackerangriffe gerade stattfinden.
Ach, das wusste ich jetzt auch nicht.
Also wird die Weltkarte gezeigt und dann wird original in Echtzeit angezeigt, wie viele Angriffe gerade stattfinden. Und wenn man sich das mal vor Augen hält, wie dann die Einschläge in verschiedenen Ländern eingehen, dann muss man sagen, okay, spätestens jetzt muss man verstanden haben, ich muss hier was tun.
Mhm. Weil Sie das gerade sagen, wenn man das auf der Karte sieht, gibt es denn in Bezug auf Kriminalität, die von irgendwelchen, tellen Ländern irgendwo ausgeübt wird, irgendwie so ein, ja, ist mal so ein besonders gefährliche Ecke in der Welt, wo man sagen kann, da sitzen jetzt ganz viele, die irgendwo versuchen, also ich meine, in Afrika, Nigeria oder so geht es, ist bekannt, dass da sehr viel.
Ja, da sitzen also weltweit überall.
Ecke,
ja. Man hört es ja in den in Nachrichten, dass verschiedene Länder, die besonders gut sind und clever sind mit diesen Hackern und nicht nur wir beide jetzt hier als Ralf Liebreit und Herr Drost, wir sind für die nicht wichtig. Also, aber trotzdem unsere Daten vielleicht. Und vielleicht steht bei Ihnen irgendwo auf der Kontaktliste jemand drauf, der wichtiger ist als wir beide zusammen. Und darum geht es nur. Es geht hier nur um den Datenklau.
Mhm. Ja, und wer weiß, jetzt gerade sagen mit Adressen, das gilt natürlich auch fürs Handy. Gerade die meisten haben ihre Adressen halt auch im Handy. Da geht natürlich dann auch Handy nicht offen liegen lassen, sondern halt auch dort zu.
Auch da, genau, da ist auch wieder gesagt, dann brauche ich halt einen Sperrbildschirm. Ja. Ja, brauche ich den Code dafür. Ja, und da muss ich halt auch mal den unbequemen Weg gehen und sagen, okay, es gibt jetzt meine 6 Zahlen ein. Ja, oder ich mache diese Grafik oder ich mache es mit Gesichtserkennung. Aber auch da ist es halt entscheidend. Wenn man mein Handy jetzt finden würde oder würde es mir wegnehmen, könnte keiner was mit anfangen.
Mhm. Ja,
das ist einfach geschützt. Und kommt keiner ran an die Daten. Irgendwann geht es halt dann aus.
Ja.
Aber das ist auch wieder so eine Sache. Wir gehen viel zu leichtfertig damit um.
Mhm.
Jetzt ist die Urlaubszeit, wir gehen in fremde Länder hin, wir gehen aber auch irgendwo sind wir unterwegs. Und wenn wir ins Hotel gehen, das Erste, was wir nachgucken, hier, wo ist der Code fürs freie WLAN? Das ist ja sehr schön, damit ich meine mobilen Daten nicht nutzen muss. Aber weiß ich denn überhaupt, was das für ein WLAN ist? Ist es ein sicheres WLAN? Ja? Denn nicht nur Sie haben dieses WLAN-Passwort, sondern der Zimmernachbar auch oder das ganze Hotel benutzt den gleichen Code. Und wenn es jetzt jemand clever ist, dann kann man natürlich, jetzt hat man Zugriff drauf auf Ihre Daten. Das ist ein Tipp, vielleicht dann doch mehr die mobilen Daten nehmen. Das kostet heute nichts mehr. Wir haben dieses Roaming europaweit. Das funktioniert sehr gut. Das nächste ist beim Urlaub, Laden von Telefonen. Schaffen Sie sich doch bitte tatsächlich ein reines Ladekabel an. Die Kabel, die Sie zu Hause haben und benutzen, das sind Daten- und Ladekabel zugleich.
Das sind die, die man üblicherweise quasi in die Steckdose, also in die Steckeinheit reinsteckt, die aber abkoppelbar sind, dann als USB-Kabel auch nutzbar sind.
Ja. Richtig. Und da muss man da einfach schauen, dass man ein reines Ladekabel hat und wo keine Daten übertragen werden kann. Gerade an Flughäfen, an großen Bahnhöfen habe ich diese Ladestation. Einfach kurz einstöpseln, zack, habe ich sogar noch WLAN. Ja, und da einfach ein bisschen deutlich vorsichtiger sein, gerade im Ausland, wenn ich da unterwegs bin. Mhm. Lieber mobile Daten benutzen. Das WLAN auch unterwegs ausschalten. Ne? Denn wenn Sie das WLAN anhaben unterwegs, dann das WLAN versucht immer, Ihr Zuhause zu finden. Ja? Und sobald Sie sich bewegen und irgendetwas sieht das Handy und denkt sich, oh, das ist mein Zuhause und versucht sich jetzt in dieses WLAN einzuwählen. Also da bitte unterwegs einfach auch das WLAN ausschalten.
Vom Abgesehen ist es ja so, wenn theoretisch jemand die Information hat, ich meine, das Handy, das zeichnet ja also wie eine Spur von einem auf. Das heißt, man ist natürlich auch vor den Leuten, die das auswerten und theoretisch an die Daten kommen, transparent. Oh, der ist gerade im Ausland. Oh, der bewegt sich gerade hier und dort. Das heißt, da, man hinterlässt ja immer seine Spuren und ist an der Stelle ja glasklar transparent. Genau. Also von daher natürlich auch schon den Sicherheitsaspekt, den man ja einfach auch im Auge behalten oder im Kopf behalten sollte. Hm? Ja, das Thema Einkaufen online haben wir mal kurz noch als wichtigen Punkt. Ja, macht viele. Die meisten kriegen heute dicken Pakete vor die Tür gestellt.
Genau.
Klar, leider Gottes, aber auch in der Innenstadt werden es immer weniger Läden. Das eine hat mit dem anderen sehr viel zu tun. Ja.
Und jetzt sucht man natürlich immer das Schnäppchen. Und das Schnäppchen, das kann manchmal hinterher ganz schön teuer werden. Deswegen bei so Online-Shoppen immer ein bisschen gucken, ist das ein Shop, den man kennt. Ja, und wenn die auf einmal Preise anbietet, wo ich sage, hey, dieses Produkt kostet normalerweise 400 Euro und jetzt bietet ihr das an für 119, dann kann irgendwas nicht stimmen. Ja, also kann ich ein bisschen im Vorfeld schon gucken, ob das ein Fake-Account ist oder ein Fake-Shop ist. Ja, haben Sie ein Impressum? Wo sitzen die denn? Sitzen die denn in Deutschland? Ja, oder sitzen sie mehr im Ausland? Gibt es ein Gütesiegel? Ja, das haben wir nun mal bei uns und das ist auch ganz gut, dieses Gütesiegel. Die großen Anbieter sind da alle verbunden. Wenn ich oben auf diesen Internetseiten gehe, dann ist dieses kleine Symbol, dieses Schlosssymbol, das kennen die meisten wahrscheinlich schon. So, und dann gehe ich da auch mal, dann ist es eine verschlüsselte Seite. Ja, dann ist es auch schon mal sicher. Und man muss einfach sehr gut aufpassen beim Online-Shoppen. Also das Schnäppchen, was man sich erwünscht, wird nachher ganz schön teuer.
Ja, also was Sie meinen mit dem Verschlüssel ist HTTPS, diese SSL, Secure Socket Layer Verbindung und die, glaube ich, heute aber doch recht verbreitet ist, die auf jeden Fall beachten und nutzen. Ja.
Und dann auch, muss ich Vorkasse machen, muss ich bei, wenn ich mich dort anmelde, bestimmte Daten angeben. Also wenn ich heute was kaufe, dann muss ich nicht mein Geburtsdatum eingeben, dass ich vielleicht eine Adresse eingebe. Klar, es muss ja irgendwo hingeliefert werden. Aber andere Sachen sind nicht unbedingt erforderlich. Und da einfach beim Online-Shop wirklich drauf aufpassen.
Mhm. Ja. Und ansonsten...
Es gibt von der Verbraucherzentrale gibt so eine SOS-Karte. Das kann man also wirklich nur empfehlen. Die SOS-Karte steht für Schutz beim Online-Shopping, also SOS. Und das ist wie eine Scheckkarte. Kann man sich downloaden, ist kostenlos beim Bundesamt für Sicherheit und Informatik oder bei der Verbraucherzentrale.
Mhm, genau, das war auch ein Punkt von mir noch. Ich glaube, Verbraucherzentrale sind immer auch in solchen Themen ein guter Anlaufpunkt.
Immer, absolut.
Und man kann sich da, auch wenn man vielleicht auf die Nase gefallen ist, auf jeden Fall dann irgendwo hinwenden.
Vor allen Dingen, wenn man mal auf die Nase gefallen ist, dann diesen Vorfall auch bei der Verbraucherzentrale melden. Mhm. So schütze ich dann auch andere. Also da hat auch ein bisschen was mit Zivilcourage zu tun, um hier auch anderen zu schützen, damit sie nicht drauf reinfallen.
Ja.
Und so können dann auch Warnmeldungen der Verbraucherzentrale einfach schleuniger rausgehen.
Mhm. Ab und zu liest man es ja dann auch irgendwo, dass dann in den News irgendwas steht, dass wieder irgendeine bestimmte Betrugsmasche unterwegs oder irgendwo vor irgendwas gewarnt wird. Also da muss man auch natürlich, sagen wir mal, die Tagesmeldung immer mit einer gewissen Aufmerksamkeit dann studieren. Ja. Thema, wir haben das vorher angesprochen, was wir auch noch auf jeden Fall thematisieren sollen, das Thema Phishing. Ich glaube, das ist heute eins der übelsten Gefahren überhaupt, dass immer mehr irgendwas kommt, wo es dann heißt, siehe Info und Anlage, siehe, möglicherweise Rechnung und Anlage, kommt irgendwas, Ihre Rechnung so und so von irgendeinem Fantasieunternehmen, der sagt, kann auch nicht sein, ich habe nichts bestellt, und dann steht da, okay, eine Anlage, Rechnung, und derjenige dann schon vielleicht empört oder erschreckt oder wie auch immer, oder es ist ein Gewinnversprechen, klicken Sie hier und Sie erhalten die Million, klickt falsch, und es ist aber eine entweder ein Klick auf ein Virus oder auf irgendwas Sonstiges. Man gibt irgendwie unfreiwillig damit Daten ab oder holt sich irgendwo einen, ja, Malware heißt es, glaube ich, ja, ja. Auf dem PC. Genau. Sprechen wir doch darüber, das Phishing-Thema, die Problematik. Und wie erkenne ich, wo Probleme vielleicht auftreten können, wie vermeide ich, mit Phishing auf die Nase zu fallen?
Da ist es auch wieder ganz entscheidend, von wem kommt die E-Mail? Jetzt kommt die E-Mail von irgendeiner Bank. Wahrscheinlich bin ich auch noch, die meisten sind irgendwo bei einer Bank, die in der Region gut vertreten ist. So, und jetzt kommt es da. Und ich bin auch Kunde da. Und es ist auch noch angeschrieben mit sehr geehrter Herr Liebrecht. Ne? Und dann steht irgendwas im Betreff drin. Da muss ich aber ganz klar gucken, ist da noch ein Anhang dabei? Ich gehe mal auf die E-Mail-Adresse. Ist die überhaupt tatsächlich von meiner Hausbank?
Jo.
Oder kommt nachher was anderes raus? Nicht gleich sofort sagen, oh, das ist ja meine Hausbank, mal gucken, was sie mir wieder schreiben. Ja, also da muss man wirklich aufpassen, keine Anhänge öffnen, keine Dateien, die da mit sind, und keine Links, die dann irgendwo in der E-Mail, Sie müssen nur noch 3 Schritte gehen, dann sind Sie wieder sicher. Ja, das ist bei uns ein besonderer Service, und drücken Sie einfach nur der Bequemlichkeit halber hier auf den Link.
Mhm.
Und schon zack, bin ich reingefallen.
Ja.
Banken verschicken solche Sachen nicht.
Ja. Genau, man gibt ja auch niemals, oder Banken oder auch andere Institute fangen niemals persönliche Informationen oder Passwörter
und so ab.
Das ist der entscheidende Punkt, glaube ich, ja.
Ja, und deswegen auch, und dann gibt's vielleicht einen Download, ne, und schon werden meine ganzen Daten runtergeladen.
Ja.
Und das geht heute tatsächlich, früher haben uns die Werbung im Briefkasten genervt, ja, aber da konnten wir was tun. Mit einem kleinen Aufkleber, keine Werbung, kein Wochenblatt, keine Ahnung was.
Mhm.
Und da halten sie sich eigentlich auch dran, die Austräge. Das haben wir beim E-Mail halt nicht. Da kommt alles. Ja. Und der Betrug, und es spricht halt nun mal für die Betrüger, dass sie es immer wieder probieren, denn Erfolg ist da. Ja. Und wir haben jetzt eine ganz andere Betrugsmasche noch, das geht über diesen QR-Code. Ja. Jeder weiß, ich kann mir heute einen QR-Code selber erstellen, da gibt es einfache Programme dafür. Es ist für mich natürlich auch einfach, ne, wenn ich irgendwo, ich war letztes Mal essen gewesen, das war super gut in dem Hotel, keine Speisekarte mehr, nichts mehr, nur noch Handy drauf, zack, und schon öffnet sich die Internetseite von dem Hotel und ich kann mir meine Speisen aussuchen, gebe es kurz ein, das geht an die Küche. Ja, es ist natürlich die Bequemlichkeit, aber öffentliche QR-Codes, die irgendwo aufgeklebt sind oder wo noch eine Werbung dabei ist, ja, da wäre ich also sehr vorsichtig. Ja, weil nur ein kleines Quadrat an einer anderen Stelle ist wieder ein anderer QR-Code und so wird man dann auf eine ganz andere Seite hingelotst, verlinkt. Und dann gibt man dort seine Daten ein.
Mhm, ja. Und ein Punkt, den wir vielleicht auch noch kurz ansprechen sollen, die angeblichen Serviceanrufe entsprechender Betriebssystemanbieter oder sowas, da gibt es ja auch so den Wegen, ja, müssen auf ihren Rechner, sie haben irgendwas oder irgendwas.
Das ist ja das große Problem, die von dieser Firma anrufen. Ich meine, ich glaube 80% der Leute, die wir hier in Deutschland, die benutzen halt dieses Betriebssystem. Und jeder weiß auch, mit diesem Betriebssystem habe ich Probleme. Ja, es läuft ja nicht rund. Und jetzt ruft endlich mal so ein Mitarbeiter an und kümmert sich dann um meine Probleme. Und ich muss nicht stundenlang vorher in so einer Warteschleife oder bei so einem Callcenter warten.
Ja.
Also auch diese Firmen rufen sie nicht an. Die warten, bis sie angerufen werden. Aber nochmal, einfach auflegen.
Ja. Und ich meine, sowas, dass du behauptet wird, ja, wir müssen auf ihren Rechner drauf und remote, wer einmal remote auf den Rechner drauf ist, gibt's ja sehr viele technische Möglichkeiten, hat verloren. Das ist einfach der Punkt.
Und das ist ja nicht nur im privaten Bereich so, sondern auch wenn sie irgendwo angestellt sind.
Ja, ja.
Auch da immer drauf aufpassen und sagt, hey, ich bin von der IT-Abteilung, ich habe gehört, Herr Liebrecht, hier an Ihrem PC gibt's Probleme. Und dann kann ich das ja nur bestätigen. Natürlich haben wir alle irgendwo Probleme im täglichen Arbeitsleben. Und jetzt ruft endlich jemand an und sagt, und dir, ich helfe dir jetzt. Also dort rückversichern, Gibt es die IT-Abteilung überhaupt? Ist die überhaupt beauftragt worden? Ist das überhaupt der neue Mitarbeiter, den wir bei uns in der Firma haben? Weil das Ganze nennt sich so Social Engineering, wo dann einfach auch in den Firmen Daten abgegriffen werden und Zugänge verschafft werden wollen.
Ja, ja. Und gilt ja auch, wenn Anrufer kommen und dann fragen, ja, so und so und irgendwelche Informationen über mögliche Organisationsstrukturen, über Leute, da gibt es dann auch einfach vorsichtig sein und an der Stelle nicht irgendwie Wissen preisgeben, weil in der Kombination vieler einzelner Sachverhalte, die kommuniziert werden, einfach ein Bild entsteht, das dann auch von Unternehmen kritisch sein kann.
Für Infos einfach nochmal, wie gesagt, auf die Polizei-Internetseite gehen. Da gibt es unter jedem bei der Prävention die ganzen Themen nochmal aufgelistet, auch zum Downloaden, wo man sich das nochmal in Ruhe durchlesen kann. Und dann bleiben Sie einfach sicher.
Genau, das war auch schon Schluss, weil Herr Liebrecht, Sie haben es auf der Zeitachse schon erkannt, dass wir tatsächlich schon wieder fertig sind mit der Sendung. Ich sage Ihnen ganz herzlichen Dank fürs Kommen heute. Das war das Thema Internet, Sicherheit im Alltag mit meinem Studiogast. Nochmal kurz den Namen.
Alf Liebrecht.
Moderation Michael Trost. Jetzt sagen wir gemeinsam Tschüss, macht's gut und bleibt dran hier bei Radio Free FM.
Das war die Free FM Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/plattform.